Deutschland im Dauerkrisenmodus. Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und jetzt die daraus folgende Energieversorgungskrise. In der Pandemie konnte die Politik noch darauf verweisen, dass es so etwas noch nie gab. Bei der Energieversorgungskrise ist es anders. Etwas Ähnliches gab es schon einmal, in den 70ern die Ölkrise. Deutschland hat also Erfahrung, wie es ist, wenn Energie knapp wird und Prioritäten gesetzt werden müssen. Dennoch entsteht der Eindruck, dass es an einem guten Krisenplan fehlt. Und so wächst die Angst im Land vor der Kälte, sozialem Abstieg und Armut. Im Sog der Inflation, die Angst vor der Armut. Darüber will ich diskutieren jetzt in Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Und Amira Mohamed Ali, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen hier im Studio. Frau Brandner, in der letzten Woche hat sich ja Robert Habeck zu den drohenden Insolvenzwellen geäußert. Einzelne Ökonomen, zum Beispiel Marcel Fratscher vom DIW, haben dem Minister auch zugestimmt. Die breite Öffentlichkeit hat die Aussagen aber, sagen wir mal, als politisch-ideologisch wahrgenommen. Können Sie diese Irritation verstehen?
Wir sind in einer extrem schwierigen Situation in Deutschland, in Europa. Es führt Putin einen grausamen Krieg in der Ukraine und einen Krieg mit dem Gas, einen Energiekrieg gegen uns. Und deswegen sind wir in einer sehr schwierigen Situation, unsere Unternehmen, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ja, in diesen Krisenzeiten ist unsere Aufgabe, jetzt den Rettungsschirm zu spannen. Wirklich auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das hat Robert Habeck letzte Woche angekündigt. In Kürze kommen die Details dieses Programmes. Und wir wollen eben sicherstellen, dass nicht jede Aussetzung des Betriebes zur Insolvenz führt. Das ist ja genau unser Ziel. Und ich hoffe, dass wir das klarstellen konnten, dass wir hier kein Unternehmen jetzt alleine lassen, sondern diesen Rettungsschirm aufspannen. Das ist auch unsere Aufgabe und das werden wir jetzt auch gemeinsam angehen in der gesamten Regierung.
Haben Sie denn verstehen können, dass es zunächst Irritationen gab?
Wissen Sie, es sind wirklich schwierige Zeiten gerade und die Nerven liegen bei vielen blank. Das kriegen wir täglich mit. Ich bin viel im Austausch mit Handwerkern, wirklich mit vielen auch kleinen mittelständischen Unternehmen. Ich weiß, dass nach Corona, nach den schwierigen Zeiten bei vielen auch keine Rücklagen mehr da sind und die Situation schwierig ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt dieses Signal gesendet haben. Und wenn Sie mir erlauben, das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir endlich diese Preise senken. Wir müssen eingreifen. Wir sehen, dass Putin den Gaspreis manipuliert und über unser Strommarktdesign auch den Strompreis manipuliert. Und das hat zu exorbitanten Preisen geführt. Die müssen wir jetzt eindämmen, indem wir die Entkopplung einführen, indem wir den Strompreis auch wieder davon entkoppeln, von dem Gaspreis. Das ist eigentlich die vorderste Aufgabe, den Preis, diese Preisspiralen jetzt endlich zu stoppen und den Unternehmen zu helfen und den Verbrauchern und Verbrauchern auch.
Darüber wollen wir auch noch eingehen, auf die Preise bei Gas und bei Kohle. Frau Mohamed Ali, wie haben Sie die Aussagen von Herrn Habeck wahrgenommen? Konnten Sie die Aufregung verstehen?
Ich konnte das schon verstehen. Ich meine, ich habe auch nachvollziehen können, wie er das gemeint hat. Das ist ja juristisch auch korrekt. Ich sag mal, nicht jeder Produktionsstopp führt automatisch in die Insolvenz. Aber dass das von einigen Menschen als eher als zynischer Hinweis verstanden wurde, im Sinne von, wenn man nichts verkauft, dann ist man ja, das ist ja nichts Schlimmes, also dass es so aufgefasst worden ist. Das habe ich schon verstanden und ich kann offen gesagt auch verstehen, dass die Angst sehr groß ist, gerade bei, ich meine, in der Bevölkerung, bei all denjenigen mit kleinen Einkommen, mittleren Einkommen, die jetzt, ich sag mal, die erhöhten Vorauszahlungen von den Energiekonzernen, von den Energieunternehmen zugeschickt bekommen, aber eben auch bei den Betrieben. Also die einfach jetzt schon wissen, wenn die Preise weiter anziehen, dann müssen die dicht machen. Wir erleben ja jetzt schon, dass viele Betriebe die Produktion runterfahren müssen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das bezahlen sollen. Weil sie auch wissen, wenn sie die Preise noch mal erhöhen, dann kann es sich auch keiner mehr leisten. Das heißt, da erwarten meiner Ansicht nach diese Unternehmen zu Recht jetzt nicht nur Ankündigungen, dass dann vielleicht mal was kommt, sondern da müsste jetzt etwas kommen, etwas Konkretes kommen.
Das hat alles etwas damit zu tun, dass es viele Entwicklungen gibt, die man ja so nicht voraussehen konnte. Und speziell die Grünen sind ja in der neuen Regierung angetreten, um endlich diese Energiewende herbeizuführen. Jetzt kein Jahr später reden wir über die Verlängerung von Kohlekraftwerken. Wir reden über einen Streckbetrieb bei AKWs. Haben wir alle, vielleicht auch Sie ganz persönlich, die Gestaltungsmacht überschätzt, die Politik in gerade Krisenzeiten hat?
Nein. Wir haben eine extrem schwierige Situation geerbt. 16 Jahre verkorkste Energiewende. Wirklich, man kann es nicht anders sagen. Eine politisch gewollte, zu hohe Abhängigkeit von russischem Gas mit leeren Speichern, die von Gazprom leer gespeichert wurden im letzten Herbst und Winter. Das war die Situation, die wir geerbt haben. Und da haben wir als erstes dafür gesorgt, dass die Speicher wieder gefüllt werden. Wir haben ein riesiges erneuerbare Energien-Paket auf den Weg gebracht und zwar sehr schnell durch den Bundestag gebracht, um diesen Zweig, der uns ja raushilft aus dieser fossilen Abhängigkeit, zu stärken. Und wir haben gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass wir für die Zwischenzeit Flüssiggas bekommen für die Terminals, damit wir eben ab Januar dann alternatives Gas auch bekommen. Das heißt, wir sind im Krisenmanagement gut und wir machen gleichzeitig die Reform. Wir machen beides. Wir gehen massiv in die Erneuerbaren rein. Das ist die Aufgabe. Und natürlich ist das aber für die akute Situation nicht ausreichend. Dafür müssen wir für Ersatz sorgen und auch sparen.
Sie sind im Krisenmanagement gut, stellen aber auch die Weichen für die Zukunft richtig. So habe ich Sie verstanden. Liegt die Unzufriedenheit dann an einer mangelhaften Kommunikation der Regierung?
Wissen Sie, diese Zeiten sind einfach schwer. Zu glauben, dass es in Europa einen Krieg gibt und wir gar nichts davon spüren, indem wir auch nicht gut genug vorbereitet waren, weil wir so abhängig waren. Das ist schon eine sehr schwere Hypothek. Und dafür, dass wir jetzt seit ja ein paar Tagen gar kein russisches Gas mehr bekommen, bin ich ganz froh, dass wir wirklich sehr volle Speicher haben, über 88%, dass wir ab Januar das LNG-Gas bekommen, dass wir gut eingespart haben, dass wir auch gleichzeitig Erneuerbaren auf den Weg gebracht haben. Und ja, wir müssen jetzt an die Preise ran, das ist eindeutig so. Deswegen muss dieses Marktdesign wirklich jetzt geändert werden und wir müssen die Unternehmen retten. Das ist ganz klar. Aber lassen Sie mich noch mal sagen, das sind keine einfachen Zeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, wer gerade wo kämpft. Wir sehen, wie mutig die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade kämpfen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie die gerade Schritt für Schritt sich ihr Land wieder erobern. Und das ist die Sache, um die es geht. Und ich weiß, dass wir von der Regierungsseite alles geben werden, um gut durch diesen Winter zu kommen. Und ist das einfach? Nein. Aber wir werden hier zusammen das Beste leisten und ich bin hoffentlich ganz zuversichtlich, dass wir am Ende weniger abhängig sind, dass wir am Ende innovativer aufgestellt sind, dass wir mehr Erneuerbare haben, effizientere Systeme und dass wir am Ende vielleicht sogar dadurch einen Sprung nach vorne geschafft haben, auch wenn es jetzt sehr unwahrscheinlich ausschaut.
Frau Mohamed Ali, wir haben die Aufzählung gehört. Es läuft. Verstehen Sie vielleicht einfach nur nicht so richtig, was die Bundesregierung da vorhat, weil Sie ja mit Kritik nicht hinterm Berg halten?
Naja, also ich bin nach wie vor der Auffassung, dass bisher zu wenig geschehen ist. Also was Sie sagen, was Sie auch ausgeführt haben, was die Abhängigkeit von russischem Gas ist, dass das politische Entscheidungen in der Vergangenheit waren, auch dass die erneuerbaren Energien nicht genug vorangetrieben worden sind, da haben Sie ja vollkommen recht. Aber wenn ich jetzt mal Richtung der Preise schaue, dann sehe ich einfach, dass Deutschland ist, was die Stromkosten angeht, Weltmeister. Das ist nicht neu. Andere Länder, auch in Europa, die haben längst eine Energiepreisbremse eingeführt. Das ist bei uns noch nicht geschehen. Also Energiepreisdeckel wurden eingeführt. Das ist bei uns noch nicht geschehen. Das soll irgendwie jetzt kommen. Es soll eine Strompreisbremse. Ja, soll eine Strompreisbremse irgendwie geben. Das soll irgendwie auf europäischer Ebene eingeführt werden. Und erst wenn es da scheitert, so hat der Kanzler das gesagt, soll man dann vielleicht national schauen. Aber alles auch unter der Bedingung, dass man so eine Art Übergewinnsteuer, die nennt er anders, Zufallsgewinnabschöpfung, glaube ich, sagt er dazu, dass das auch parallel eingeführt wird. Das sind für mich alles sehr viele Wenns und Abers. Und ich muss sagen, warum geht es bei uns nicht? Warum geht es in Deutschland nicht, wie es in Frankreich geht, wie es in Spanien geht? Warum geht es nicht? Also da sind die Preise längst gedeckelt. Sogar Großbritannien sagt jetzt, wir nehmen richtig viel Geld in die Hand, um die Bevölkerung zu entlasten. Das sind alles Dinge, die nicht geschehen. Ich meine, ich bin natürlich dafür, dass man ich sag mal, auch nachdenkt über das, was man tut. Aber ich sehe da doch sehr, sehr viel Zaudern und Zögern und sehr viel Ankündigungen. Es ist sehr unkonkret. Also es sollen Entlastungen kommen. Was kommt genau aus jenseits der jetzt 300 Euro für Rentner und jenseits der Erweiterung der Wohngeldberechtigtenkreise, ist ja alles schön. Aber ich kann nach wie vor nachvollziehen, dass viele Menschen ernsthaft Sorge haben, wie sie über diesen Winter kommen, weil die Preise sie wirklich erschlagen. Und da ist meiner Ansicht nach viel zu wenig geschehen. Und Sie haben ja recht, die Preise müssen sinken. Aber ich höre auch nur etwas Strompreisdeckel. Ja, was ist mit den Gaskosten? Die sind ja auch noch da. Was ist denn da konkret geplant und wann kommt es?
Also ich würde dem wirklich vehement widersprechen, dass wir nicht die Entlastungspakete schon auf den Weg gebracht haben. Wir haben schon zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht.
Bei der Bevölkerung?
Ganz konkret. Kommt jetzt im September, kommen die 300 Euro an.
Ja, 300
das kommt,
Euro.
Ja, die kommen jetzt an. Jetzt kommt ja das kommt, das reicht noch nicht aus. Das kommt ja jetzt an. Das nächste ist ja schon wieder auf dem Weg, das dritte Entlastungspaket.
Aber da
und die Strompreisbremse, natürlich werden auch Direktzahlungen kommen.
Welche denn?
Die Strompreisbremse, wenn ich die erklären darf, das müsste eigentlich in Ihrem Interesse sein. Wir nehmen
ich habe doch nichts dagegen, aber sie kommt ja nicht.
Wir sitzen, also jetzt lassen Sie mich einmal kurz erklären und dann sage ich, wann sie kommt. Wir nehmen die Übergewinne, die Zufallsgewinne bei den Marktakteuren, die im Strommarkt sind, die gekoppelt sind an Gaspreis, deswegen gerade unglaublich viel verdienen. Da nehmen wir Geld raus und geben es den Bürgerinnen und Bürgern, den Verbrauchern. Das finde ich sozial sehr gerecht. Wir sagen, die einen, die machen gerade Übergewinne, Zufallsgewinne, die kriegsbedingt sind. Und wir geben es den Bürgerinnen und Bürgern und garantieren, dass der Grundverbrauch einen Deckel bekommt, eine Strompreisbremse zu einem Preis, der eben für alle bezahlbar ist.
Wann?
Das ist der Plan.
Wann kommt
es? Wir haben jetzt, letzte Woche war Freitag, das Energieministertreffen in Brüssel. Da wurde das auf den Weg gebracht. Frau von der Leyen wird morgen die Details dafür vorschlagen. Dann werden wir wahrscheinlich in wenigen Tagen europäisches Einverständnis dazu haben. Dann sind wir danach sofort in Deutschland dran. Das wird alles innerhalb weniger Tage passieren. Das ist eine Geschwindigkeit in der Europäischen Union, die man sonst selten sieht. Und wir haben daran intensiv mitgearbeitet, das hinzubekommen.
Das heißt, nächsten Monat haben wir das, oder?
Wir sind ja auf dem besten Weg. Und wir haben auch gesagt, wenn es in Europa ein paar Tage länger dauert und uns zu lange dauert, machen wir es trotzdem national, was auch wichtig ist. Und ich finde, dass es richtig ist, zu versuchen, es erstmal gemeinsam europäisch hinzubekommen, weil das Design ist ein europäisches, die Gewinne werden europäisch gemacht. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unsere Verbraucherinnen davon profitieren. Und wir haben ja nicht noch nichts getan, sondern wir haben die Speicher gefüllt, wir haben die LNG-Terminals, die kommen, wir haben schon zwei Entlastungspakete, jetzt kommt das dritte Entlastungspaket. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir hier gezielt, und das war für uns Grüne auch sehr wichtig, die Familien entlasten, die Kinder entlasten.
18 Euro Kindergeld.
Lassen Sie uns vielleicht einmal die Maßnahmen einzeln betrachten und sortieren. Wir sind beim Energiegeld. Das kommt jetzt im September, wird ausgezahlt. Ja. Ist es eigentlich richtig, dass das mit der Gießkanne an alle verteilt wird? Oder hätte man das Geld, das man in die Hand nimmt, nicht gezielter an diejenigen verteilen müssen, die es wirklich brauchen?
Na, das ist ja nicht ganz per Gießkanne, sondern wird ja besteuert. Das heißt, diejenigen, die hohe Steuerlast tragen, zahlen auch mehr. Deswegen ist es durchaus gerecht, weil es eben nicht jeder gleich viel davon am Ende bekommt. Und diejenigen, die am geringsten verdienen, bekommen es ganz. Und das ist auch absolut richtig so. Und wir haben bei den anderen Maßnahmen jetzt explizit das beim Bürgergeld, ja, also Hartz IV, dort wird so viel erhöht wie noch nie seit Einführung des Ganzen.
Euro,
so viel wie noch nie seit vorher.
Das
können
Sie
alles noch kleiner machen.
Das ist nicht mal der Inflationsausgleich. Das heißt, die Warenteuerung werden nicht mal
also wir machen den größten Sprung, den es in den letzten Jahrzehnten überhaupt gab. Wir gründen ein Bürgergeld. Wir weiten das Wohngeld aus. Wir erhöhen den Heizkostenzuschuss. Wir gehen für die Rentnerinnen. Ich finde, dass man das alles klein zu reden, Frau, wirklich, das ist, finde ich, total
300
falsch.
Euro, die Leute bekommen jetzt ihre Vorauszahlungen. Das deckt vielleicht die Kosten, je nachdem, wie viel ich sie jetzt versteuere, von einem Monat, maximal von zwei Monaten Vorauszahlung. Dass das nicht ausreichend ist, ist jetzt kein Schlechtreden.
Deswegen kommt ja auch das dritte Paket.
Das ist einfach.
Ja, aber deswegen kommt ja das dritte Paket.
Das dritte Paket beinhaltet doch jetzt erst das Energiegeld für die Rentnerinnen und Rentner. Das ist ja jetzt erst reingekommen. Das heißt, wir reden da über 300 Euro, die jetzt auch bekommen, was ja, ich habe doch nichts dagegen, dass dieses Geld ausgezahlt wird. Aber ich sage nur, es reicht nicht aus.
Frau Mohamed-Ali, lassen Sie uns auch vielleicht bei der Kritik von Ihnen konkret werden. Was wären denn Ihre konkreten Vorschläge, dass Energiegeld beispielsweise, das von der Regierung vorgeschlagen wird, ist ja in der Tat ein Geld, das an alle ausgezahlt wird, nach der individuellen Steuerlast dann besteuert wird, hat ja aber auch so ein bisschen den Effekt, dass man versucht, über die gesamte Breite der Gesellschaft die Steuerung aufzugreifen. Mhm. Halten Sie das für falsch, dass man versucht, auch weit in den Mittelstand hinein?
Nein, das halte ich nicht für falsch. Allerdings muss man einfach feststellen, es reicht nicht aus. Es ist zu wenig Geld. Es ist für viele Haushalte viel zu wenig Geld. Wir haben eine andere Forderung. Wir sagen, wir brauchen 125 Euro pro Monat für Familien, Haushalte mit kleinen, mittleren Einkommen. Das kommt wesentlich näher ran an die tatsächlichen Teuerungen. Das wäre sozusagen ein Baustein. Auf der anderen Seite wissen Sie, Frau Brandner, wenn das jetzt wirklich nächsten Monat kommt mit dem Strompreisdeckel, dann freue ich mich darüber sehr. Ja. Das ist ja dann,
also das ist dann, ja das Äquivalent.
Ja.
Das ist ja sogar mehr als Sie fordern. Moment. Der Strompreisbremse
lassen
ist ja
mehr. Lassen Sie uns erstmal bitte bei dem Energie.
Der Strompreis ist ja aber nur ein Teil. Die Gaskosten sind ja auch explodiert. Das heißt, auch wenn der Strompreis gebremst wird oder gedeckelt wird, was ich gut finde, ist das ja immer noch nur ein kleiner Teil. Ich sehe auch noch keine Abwehr von der Gasumlage, die ja auch alle Gaskunden belasten wird. Das sind ja auch Dinge, über die man reden muss. Aber was wir sagen ist, wir brauchen unbedingt höhere Direktzahlungen in Verbindung mit einer staatlichen Preisaufsicht, in Verbindung mit einem Preisdeckel für die gesamte Energie. Und was Sie da vorschlagen, dass man den Strompreis auch entkoppelt, das finde ich alles völlig richtig. Das ist in Ordnung. Die Maßnahmen sind in Ordnung, aber sie reichen halt nicht aus. Man muss da etwas mehr klotzen.
Lassen Sie uns das nochmal sortiert nach der Reihe betrachten. Wir sind immer noch beim Energiegeld, bei den Direktzahlungen, wie Sie es genannt haben. Sie sagen, man braucht ein höheres Geld. 300 würde nicht ausreichen. Die CDU hat jetzt auf dem Parteitag vorgeschlagen, dass es 1.000 Euro Energiegeld allerdings für Haushalte mit niedrigem Einkommen geben soll.
Wir sagen 125 Euro im Monat, das sind 1.500 Euro im Jahr für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Das heißt, da legen wir jetzt drüber. Aber ich meine, ich sag mal, über die genaue Zahl kann man sich ja entsprechend noch unterhalten.
Aber da sind Sie sich mit der Union einig?
Ja, wir fordern halt ein bisschen mehr als die Union. Die Union möchte eine Einmalzahlung, auch nur für kleine Einkommen. Wir sagen kleine und mittlere Einkommen, weil das natürlich auch, ich sag mal, mittlerweile nicht nur die Menschen betrifft, die im Niedriglohnbereich arbeiten oder eben diejenigen, die von Sozialleistungen abhängig sind, sondern das geht ja immer weiter. Es geht ja in immer weitere Teile der Bevölkerung, die da extreme Einbuße erleiden. Und ich würde gern, wenn ich darf, auf zwei Dinge kurz eingehen. Sie haben gesagt, Sie entlasten die Familien. Da kommt jetzt dieser Kindergeldzuschlag fürs erste, zweite Kind, vielleicht auch fürs dritte, das ist ja gerade noch im Gespräch, habe ich gehört, von 18 Euro. Ich freue mich immer, wenn Familien mehr Geld bekommen. Aber das ist, also ein Tropfen auf den heißen Stein ist da ja wirklich geprahlt. Das muss ich mal so sagen. 18 Euro Kindergelderhöhung.
Das war vorhin schon mal 20 Euro erhöht.
Also ist Frau Brandner, das sind doch immer noch Tropfen auf heiße Steine. Ich bitte Sie, wir hatten schon vor dieser Krise in Deutschland fast 3 Millionen Kinder in Armut. Sie haben eine Kindergrundsicherung versprochen. Wo ist die eigentlich? Ja, gut, okay. Wann denn? 18 Euro ist wirklich zu wenig. Es tut mir leid, ich muss es Ihnen so sagen. Und was Sie zu Hartz IV gesagt haben, Hartz IV, was jetzt Bürgergeld heißt.
Ne? Das wird verändert, das ist nicht das Gleiche.
Ja, das ist noch mal ein Thema für eine andere Sendung. Grundlegende Dinge vom Hartz IV sind nach wie vor da, die Sanktionen zum Beispiel. Ich habe verstanden, dass sich einiges ein bisschen geändert hat, aber im Wesentlichen ist es vom Konzept gleich geblieben. Aber Sie erhöhen das jetzt um gute 50 Euro. Sie sagen, das ist die größte Erhöhung aller Zeiten. Das stimmt ja sogar, was aber auch viel darüber aussagt, wie wenig es erhöht worden ist in der Vergangenheit. Und das ist gerade mal, wenn man wohlwollend ist, gerade mal der Inflationsausgleich. Nun wissen wir aber, die Inflation 8%, das betrifft Menschen, es ist ja im Schnitt 8%. Lebensmittel sind um 20% gestiegen im Schnitt. Energie noch deutlich mehr. Das heißt, für diejenigen, die von Hartz IV Bürgergeld abhängig sind, bleibt es dabei, dass dieses Geld nicht ausreicht, um die aktuellen Teuerungen, für die Leute nichts können, um das halbwegs abzufedern. Das ist ein Problem.
Ich würde Ihnen gerne eine Frage mit auf den Weg geben. Vielleicht hilft die Frage. Jetzt reden wir ja über Direktzahlungen. Die Union hat etwas gefordert, die Linke fordern etwas. Das wirkt ja so ein bisschen wie ein Überbietungswettbewerb, den man aus der Opposition heraus auch machen kann. Ist das der richtige Weg aus der Sicht der Ampel? Oder, und so habe ich das in Teilen verstanden, geht es eher darum, sozusagen Geld in die Hand zu nehmen und langfristige Änderungen im System zu finanzieren?
Nee, wir machen ja momentan beides. Wir gehen die Kindergrundsicherung an und kommen da jetzt Schritt für Schritt hin. Wir haben schon einmal erhöht in einem zweiten Entlastungspaket. Das war auch wichtig und richtig. Wir erhöhen jetzt weiter. Und gerade arbeiten mehrere Ministerien intensiv daran, das Konzept der Kindergrundsicherung, was sicherstellen wird, dass jedes Kind auch wirklich das Geld erhält, was ihm zusteht, um in diesem Land gut aufzuwachsen. Das ist unser wirklich großes, großes Ziel. Da sitzen wir dran und wir gehen jetzt schon die ersten Schritte. Das heißt, wir verbinden das, dass wir natürlich sagen, das ist das Ziel und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt auch in dieser Krise schon hin. Und das Gleiche ist beim Bürgergeld. Sie wissen ja auch, dass dieser Teil der Bevölkerung ja auch die Warmkosten hat. Das wissen Sie ja auch. Das heißt, das Geld, was jetzt dort zusätzlich kommt, ist natürlich auch ein Inflationsausgleich. Und ja, jetzt können Sie es alles in die Tonne treten und sagen, ist ja überhaupt nichts. Ist zwar die höchste Erhöhung, die es jemals gab, aber ist alles nichts. Wissen Sie, nein, aber ich bin wirklich der Meinung, dass das Wichtigste ist, dass wir die Preise bremsen. und dass wir allen den Grundtarif, den Grundverbrauch mit einem gedeckelten Tarif dann auch wirklich zur Verfügung stellen.
Auch für Gas oder
das ist für, jetzt fangen wir beim Strom an und dann kommen wir auch zum Gas. Und das ist für mich wirklich das Wichtigste, wenn ich das so sagen darf, dass wir nicht immer ein Entlastungspaket nach dem nächsten, sondern dass wir jetzt klarstellen, dass es diesen Grundverbrauch dann geben wird und dass wir dafür das Geld von jenen nehmen, die gerade Zufallsgewinne machen. Das finde ich wirklich gerecht. Und wir haben jetzt noch gar nicht über die Unternehmen gesprochen. Das finde ich ehrlich gesagt auch wichtig. Und wir sehen in diesen schwierigen Zeiten, dass eben es wichtig ist zu sagen, es gibt einen Grundbedarf, den jeder und jeder hat. Egal ob Kind, ob Rentnerin, ob allein lebend, ob in einer großen Familie lebend, und dass wir diesen Grundbedarf auch wirklich für alle sicher durch diesen Winter finanzieren wollen, dass keiner sich die Sorgen machen muss, reicht jetzt das Entlastungspaket oder reicht es nicht, sondern dass das auf jeden Fall geklärt ist. Das finde ich den sinnvolleren Ansatz, als zu sagen, hier noch 5 Euro mehr, da noch 20 Euro mehr, sondern zu sagen, das garantieren wir und das ist unser Weg.
Dann lassen Sie uns bei den direkten Zahlungen, kurz einen Punkt machen und dann tatsächlich zu den Preisdeckeln bei den Energiepreisen weitergehen. Wir haben schon jetzt über den Strompreisdeckel gesprochen. Wie soll der genau kommen?
Ich habe es ja gerade erklärt, dass wir auf europäischer Ebene jetzt morgen, übermorgen die Vorschläge von der Europäischen Kommission bekommen, wie wir diese Zufallsgewinne abschöpfen, indem wir, das ist de facto eine Art Entkopplung vom Strombereich, vom Gasbereich, und dann diese Gelder nutzen, um diese Grundtarife dann zu finanzieren. Das wird nicht unbedingt jedes Mitgliedsland dann identisch umsetzen, aber wir müssen den europäischen Hebel bei den Zufallsgewinnen ansetzen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir hier gemeinsam da dran gehen, weil am Ende wissen wir, dass Putin es natürlich großartig fänden würde, wenn wir uns als Europäer zerstreiten. Die einen machen so, die anderen machen so. Dann helfen wir uns in dieser Energiekrise nicht, sondern dass wir da beieinander bleiben, sagen, wir machen das solidarisch untereinander, aber auch solidarisch, indem wir an die Zufallsgewinne drangehen. Und eben auch beim Gaspreis, und jetzt kommt der Punkt, ist ja auch auf europäischer Ebene in dem 5-Punkte-Plan drin, einen sogenannten Solidaritätsbeitrag nehmen, der dann eben auch mit umgesetzt wird. Das sind die Punkte, die vorankommen, und ich bin wirklich froh, dass wir das als Europäer gemeinsam hinbekommen. Und wenn wir über diese schwierige Situation reden, in der wir immer sind, in der Gasabhängigkeit. Ja, Sie haben letztes Jahr noch getwittert zu unserer jetzigen Außenministerin Annalena Baerbock, als sie Nord Stream 2 wieder kritisierte, dass es ja rein ideologisch sei, das abzulehnen. Wenn wir sehen, in welchen Abhängigkeiten wir schon waren und dadurch noch mehr gekommen wären, dann bin ich Gott froh, dass wir seit Jahren eine klare Haltung hatten, wenn es darum ging, uns unabhängiger von Putin beim Gas zu machen.
Nochmal eine Nachfrage zu den Zufallsgewinnen, haben Sie das jetzt genannt. Ist das das, was wir vorher unter dem Stichwort Übergewinnsteuer diskutiert haben?
Also der Grundgedanke ist der gleiche, dass man sagt, es gibt Akteure, die momentan durch Zufall, nicht weil sie etwas Besonderes geleistet haben, besondere Gewinne machen. Die Art der Umsetzung ist etwas anders. Wir sehen übrigens, dass in den Ländern, die das angekündigt haben, es auch nicht kommt. In Italien wird es so sehr beklagt, dass es bis jetzt noch nicht wirklich läuft. In Frankreich hat das Parlament es dann doch nicht umgesetzt. Es ist ja auch, muss man auch zur Kenntnis nehmen, in Europa, dass der Weg, den viele am Anfang vorgeschlagen hatten, de facto in der Realität nicht geklappt hat. Und deswegen ist das jetzt ein praktikabler, sinnvoller, guter Weg, um hier sicherzustellen, dass wir nicht auf der einen Seite viele, viele Gewinne haben, die unbegründet sind oder kriegsgetrieben sind, und auf der anderen Seite Leute haben, die nicht über die Runden kommen. Und das ist das Ziel, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dafür wurde jetzt ein guter Weg gefunden. Darüber bin ich sehr froh, den wir auch als Europäer gemeinsam gehen können. Der wurde auch intensiv mit uns im Austausch erarbeitet. Und das ist doch gut, dass wir da jetzt endlich vorankommen. Da kann man immer noch sagen, vielleicht ging es noch ein Stückchen schneller. Ich finde, dafür, dass das so viele Mitgliedstaaten sind mit sehr unterschiedlichen Interessen, läuft das sehr schnell. Und falls es trotzdem noch zu langsam laufen sollte, machen wir es national. Aber ich finde es richtig zu sagen, wir wollen es erstmal gemeinsam. Das läuft sehr schnell. Morgen werden wir die Vorschläge bekommen von der europäischen Seite und dann geht es weiter.
Ich muss aber noch mal nachfragen, das ist jetzt so mit dem Koalitionspartner FDP vereinbart, weil der sich ja immer gegen dieses Wort Übergewinnsteuer gewehrt hat.
Also Sie haben ja auch alle, das war ja öffentlich, den Koalitionsausschuss das Ergebnis gelesen. Da steht das drin, dass wir die Zufallsgewinne hier auch nutzen wollen. Aber man darf es
nicht über Gewinne nennen, oder?
Nein, es ist auch nicht identisch genau das Gleiche. Wir sehen in den Ländern, die den klassischen Vorschlag der Übergewinnsteuer umsetzen wollten, dass es in der Praxis eben auch schwierig ist, beklagt wird etc. Und dass es jetzt einen anderen, besseren Weg gibt, der genau da anfängt, wo auch diese Gewinne gemacht werden.
Frau Möchtali, sind Sie mit dem besseren Weg einverstanden oder hätten Sie gerne die Übergewinnsteuer gehabt?
Frau Brandner hat das ja richtig gesagt, das Konzept ist ja korrekt zu sagen, die Übergewinne, Zufallsgewinne, wenn das FDP besser gefällt, dass man die sozusagen besteuert, um damit Einnahmen zu generieren, um damit entsprechend die Verbraucher zu entlasten. Das ist ja ein vernünftiges Konzept, das haben wir schon etwas länger vorgeschlagen. Wenn es tatsächlich kommt, ich meine, ich bin gespannt, wie es kommt, nicht? Bisher ist es ja noch ein bisschen im Wagen, aber wenn es tatsächlich kommt, kann das ein gutes Modell sein. Aber wir werden mal schauen, was kommt.
Frau Möchtali, wir merken das schon an dieser Diskussion hier. Dieses Thema hat unfassbar viel Sprengkraft in sich. Sprengkraft, die ja auch dieses Thema in ihrer eigenen Partei auszulösen vermag. Sarah Wagenknecht hat im Bundestag ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert und wirft der deutschen Regierung, man muss sich das wörtlich auch noch mal vor Augen führen, einen Wirtschaftskrieg vom Zaun zu brechen. Wie beurteilen Sie die Position Ihrer Parteigenossen?
Nun, die Sanktionen habe ich in meiner Rede im Bundestag am Tag davor auch kritisiert, denn es ist eine Tatsache, dass die Wirtschaftssanktionen, die aktuell von der europäischen Seite gegen Russland verhängt sind, dass die nicht den Effekt hatten, die Kriegsmaschinerie zu stoppen. Das muss man feststellen. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, aber meiner Ansicht nach läuft der Krieg in der Ukraine ungebremst weiter und die Wirtschaftssanktionen haben darauf wenig bis keinen Einfluss. Wir sehen aber
er läuft anders weiter, als alle erwartet haben. Ja. Das ist da außerdem das eine und das andere.
Vielleicht darf ich den Satz zu Ende sagen.
Sofort, Frau Möchtali, aber ich will es noch mal gerne sagen. Einen Wirtschaftskrieg vom Zaun zu brechen.
Das habe ich so nicht formuliert, dann müssen Sie mit Sarah Wagenknecht
reden. Sie können sich ja davon distanzieren.
Ja, das habe ich so nicht formuliert, dann müssen wir mit Sarah Wagenknecht drüber sprechen. Ich habe dazu klar was gesagt. Der Kanzler Scholz hat selber im Bundestag gesagt, dass er der Meinung ist, es darf keine Sanktionen geben, die Deutschland, Europa mehr schaden als Putins Machtapparat und Putins Kriegsmaschinerie. Aber ich fürchte, genau das erleben wir gerade. Ich fürchte, genau das erleben wir gerade. Wir erleben, dass die Wirtschaftssanktionen auch zu den Teuerungen führen, weil Russland darauf reagiert ja mit der Gasverknappung. Das ist ja nun kein Geheimnis. Außerdem sehen wir, dass die Länder des globalen Südens immer größere Schwierigkeiten haben, überhaupt an Energie zu kommen, weil die Weltmarktpreise durch die Decke gegangen sind. Da haben wir jetzt schon Versorgungslücken. Das heißt, da sind Zusammenhänge, die durchaus kritisch zu sehen.
Auch hier die Frage, was wären denn Ihre konkreten Vorschläge, etwas anders zu machen? Und wie wollen Sie es den osteuropäischen Partnern erklären, insbesondere auch der Ukraine? Also was würden Sie anders machen? Welche Sanktionen sollen kassiert werden?
Wir sind der Auffassung, dass man diese Wirtschaftssanktionen kritisch hinterfragen muss und auch nach Effizienz hinterfragen muss. Wie viel haben sie wirklich konkret gebracht? Schaden sie? Also setzen sie Russland wirklich unter Druck? Wenn ja, muss man darüber reden, aber wenn man feststellt, das tun sie gar nicht, muss man sich natürlich schon fragen,
warum. Haben Sie denn Einzelne hinterfragt? Also könnten Sie uns jetzt zwei, drei...
Tatsächlich arbeitet meine Fraktion gerade an einer kleinen Anfrage genau zu diesem Thema. Mhm. Die Ergebnisse habe ich jetzt leider noch nicht vorliegen. Aber das ist eine Sache, die man auch dringend tun muss. Denn wir sehen, dass die Wirtschaftssanktionen aktuell zu den hohen Teuerungen führen und entsprechend mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und dann muss man sie doch hinterfragen.
Die Wirtschaftssanktionen führen nicht zu diesen Teuerungen. Wir haben einen unberechtigten Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine.
Da haben Sie recht.
Auf den wir Europäer reagieren. Und das ist auch dringend notwendig. Und wir sehen, dass die Sanktionen zu einem Drittel Einbruch der Investitionen in Russland geführt haben, dass wir Knappheit bei der Technologie haben. Sie haben es ja gesehen.
Die Inflation in Russland ist wesentlich geringer als bei uns.
Er fährt nach Nordkorea, um sich die Technik zu hören.
Übergewinne ohne Ende.
Sie haben die Situation, dass Putin gerade...
Die Lebensmittelpreise sind in Russland
stabil. Lassen Sie mich mal ganz kurz ausreden. Die Lebenspreise sind überhaupt nicht und die Armut in Russland ist wesentlich höher als bei uns. Jetzt, und außerdem verfeuert gerade Putin jeden Tag. Er verbrennt das Gas, er verfeuert es, er verbrennt gerade Geld, obwohl in seinem eigenen Land Versorgungslücken sind. Indem er hier eben mit dem Gas spielt und es einsetzt explizit. Und ja, da haben Sie recht, er setzt es ein, um bei uns den sozialen Frieden zu zerstören, damit bei uns die Unterstützung für die Ukraine wegfällt. Und das werden wir nicht zulassen, weil das ist genau sein Ziel. Er kämpft gegen die Ukraine, aber sein großes Ziel ist, die liberale Demokratie zu zerstören. Und da zielt er drauf ab, indem er bei uns versucht, über den Gaspreis die Preise zu manipulieren und die soziale Spaltung hervorzubringen. Und das werden wir nicht zulassen, indem wir bei den Preisen intervenieren, indem wir uns unabhängiger machen, indem wir jeden Tag dafür hart arbeiten, dass wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Seit Januar, seit dem ersten Tag machen wir das. Und indem wir die sozialen Entlastungen und voranbringen und die Unternehmen retten. Weil wir genau das nicht zulassen werden. Wir werden nicht der Ukraine sagen, es tut uns schrecklich leid, jetzt können wir leider nicht mehr an deiner Seite stehen. Das werden wir nicht zulassen. Und die Wirtschaftssanktionen wirken. Es war immer klar, dass sie nicht von heute auf morgen wirken, sondern dass sie eine mittelfristige Wirkung haben und dass wir jetzt schon sehen, dass die Finanzierungslücken schwieriger werden, dass der Zugang zum Geld fehlt und dass wir dadurch natürlich einen Unterschied auch auf der russischen Seite machen. Das war nie gedacht von heute auf morgen, aber es begrenzt die Möglichkeiten, die Putin hat, technologisch, materiell, finanziell. Und genau das ist das Ziel. Das ist, Sie können sich ja die Ergebnisse anschauen. Und wenn Sie mir jetzt sagen, was Sie stattdessen machen würden, dann wäre ich auch noch interessiert. Und ansonsten fände ich es immer noch gut, wenn Sie sich von dem Satz Ihrer Fraktionskollegin Sarah Wagenknecht dann wenigstens distanzieren könnten.
Ich distanziere mich hier von gar nichts, Frau Brandner.
Ja, dann sind Sie also einer Meinung mit Ihrer Kollegin Sarah Wagenknecht, dass wir was vom Zaun gebrochen haben. Das ist ja wirklich unglaublich.
Frau Brandner, ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, wenn das das Argument ist, was Sie hier haben, dass Sie mich jetzt hier irgendwie auf einen Satz von Sarah Wagenknecht festnageln wollen, die sitzt gerade heute nicht hier. Ich habe dazu gerade was gesagt. Ich habe dazu auch Stellung bezogen. Es ist nicht zutreffend, dass Russland in ernsthafte Schwierigkeiten geraten ist durch die Sanktionen. Im Gegenteil, teilweise machen die russischen Energiekonzerne ja höhere Gewinne, weil sie das Gas jetzt zu höheren Preisen an andere Länder verkaufen können.
Sie verfeuern es gerade.
Teilweise ist es so, dass sogar griechische Schiffe das Öl aus Russland an andere Teile der Welt entlang schippern. Russland verkauft das Gas nach Indien, nach China. Das ist ja auch irgendwie zu erwarten gewesen, dass das geschieht, aber es ist tatsächlich nicht so. Und der Rubel steht tatsächlich auch nach wie vor stabil. Das heißt, wenn es denn so stimmen würde, könnten wir darüber ja reden, aber das ist nicht die Realität.
Ich glaube, den Punkt werden wir jetzt nicht abschließend miteinander klären können. Da scheint auch sehr viel Meinung drin zu stecken. Und ich verstehe auch von Frau Ali, dass Sie sich nicht für einen Satz von Frau Wagenknecht rechtfertigen wollen. Aber vielleicht mal anders gefragt. Die Linke ruft zu Demonstrationen auf. Ich habe hier ein Motto gelesen, heißer Herbst gegen soziale Kälte. Dafür gab es ja auch Kritik. Haben Sie nicht Sorge, dass Sie zu sehr in den Verdacht geraten, die Ängste von Menschen zu instrumentalisieren?
Nein, die Rechten und die AfD, die versuchen, die Ängste der Menschen zu instrumentalisieren. Das ist für uns ganz klar. Und wir als Linke sagen, wir brauchen demokratischen Protest. Wir brauchen Protest gegen diesen sozialen Verwerfungen. Und es ist wichtig, dass es einen demokratischen Ausdruck gibt für diesen Protest von der Bevölkerung. Denn es ist leider die Realität. Viele Menschen kommen in größte Schwierigkeiten. Die wissen überhaupt nicht, wie sie über den Winter kommen können. Das ist ein Riesenproblem. Und die Maßnahmen der Bundesregierung, ich weiß, Sie sehen es anders, meiner Ansicht nach sind die nicht ausreichend. Viele Menschen werden nach wie vor allein gelassen.
Aber warum demonstrieren Sie dann gleichzeitig mit den AfD-Lern?
Die haben mit uns gleichzeitig demonstriert. Wir hatten die deren Veranstaltung vorher angemeldet. Und ich meine, Frau Brandner, was ist Ihre Alternative? Gehört der Montag jetzt der AfD und der Pegida? Darf man da nicht mehr demonstrieren? Das ist doch keine Lösung.
Allein zu sagen, wir schauen nicht, wer mit uns demonstriert, reicht mir überhaupt nicht aus. Das sind ja die Aussagen, die aus Ihren Parteien immer wieder kommen.
Nein, Frau Brandner, ich weiß nicht, ob Sie die Berichterstattung gesehen haben. Ich war in Leipzig an diesem Montag. Wir waren ganz klar abgedrängt von den Freien Sachsen. Ganz klar. Gucken Sie an, Sie können sich es im Internet anschauen, die gesamte Kundgebung. Jeder einzelne Redner, ich persönlich, wir haben uns ganz glasklar abgegrenzt. Das fällt uns auch nicht schwer. Wir haben kein Abgrenzungsproblem nach rechts. Die AfD und die Rechtsextremen haben keine vernünftigen Antworten auf diese sozialen Fragen. Die wollen von Umverteilung nichts wissen. Die wollen von Solidarität nichts wissen. Das sind aber Dinge, die uns wichtig sind.
Einzelne Äußerungen aus der, Ihrer Fraktion, da ist vielleicht nicht immer ganz so trennscharf. Ja, wir haben ja gerade ein Zitat beispielsweise gehabt, aber ich möchte auf was anderes hinaus. Frau Brandner, ist es nicht tatsächlich wichtig, dass man auch einen demokratischen Protest gegen die Situation jetzt organisiert? Ist das nicht genau die Aufgabe, die die Linke jetzt auch wahrnehmen muss? In Großbritannien gibt es momentan einen Slogan, das heißt Heat or Eat, also heizen oder essen. Ist Ihre Sorge, dass eher jetzt gerade die politischen Ränder gestärkt werden? Oder sehen Sie das durchaus so, dass es auch Aufgabe der Opposition der Linken ist, solche Demonstrationen zu organisieren?
Es ist Aufgabe von uns als Regierung, dafür zu sorgen, dass in diesem Land keine sozialen Ängste aufkommen und dass wir genügend und gute Entlastungen schaffen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und bei den Unternehmerinnen und Unternehmen. Und natürlich hat in diesem Land jeder und jede das Recht zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen. Aber als Parteien haben wir eine Verantwortung dafür, dass wir aufpassen, dass es nicht instrumentalisiert wird durch rechte und rechts weit Außenkräfte. Und natürlich gibt es auch in Ihrer Partei, das weiß ich auch, dass es manchmal in Parteien ja schwierig ist, wenn es unterschiedliche Kräfte gibt, welche, die mit Blick auf Putin eben nicht so deutlich sind und sich da weniger distanzieren und eben die Sanktionen etc.
Frau Brandner, Sie haben gerade gesagt, dass wir uns von rechts außen nicht vernünftig distanzieren würden. Das stimmt nicht.
Also ich finde, es
und es gäbe sind Kräfte, die bei uns direkt außen sind. Also ist ja absurd.
Nein, aber die auch nicht darum sich nicht zu schade sind, im Zweifel daneben dran zu diskutieren. Demonstrieren oder die gleichen Argumente permanent voranzubringen. Also bei vielen Aufrufen war das.
Bei welchem Aufruf soll das so gewesen sein?
Jetzt bei diesen Montagsdemos und etc. Also
Nein, das kann ich wirklich nicht stehen lassen.
Ich möchte auf Ihre Frage antworten.
Machen Sie das und dann Frau Mahmoud Ali.
Was mir wichtig ist, ich nehme die Sorgen sehr ernst. Ich kenne übrigens in meinem eigenen Umfeld genügend Menschen, die auch sagen, wie sollen wir das in den nächsten und kommenden Wochen und Monaten machen? Und deswegen ist es auch klar, dass viele Menschen sich Fragen stellen, dass wir aufgefordert werden, dass es noch schneller geht, dass es noch besser ist. Das ist absolut normal, dass in so einer Krisensituation es auch zu schwierigen Situationen kommt. Und es wäre ja, wie bei Corona auch, gibt es Menschen, die dann auch sagen, ich möchte dafür auf die Straße gehen, ich möchte dem meinen Ausdruck verleihen. Ich sehe uns in der Verantwortung als demokratische Parteien, dass wir gute gemeinsame Wege finden, weil es Druck von außen auf unsere Gesellschaft gibt, den wir gemeinsam jetzt bestehen müssen. Das ist eine große Aufgabe. Und Sie haben recht, wir hatten vielleicht schon mal eine Energiekrise, aber so einen Krieg in Europa, den hatten wir schon sehr lange zum Glück nicht mehr. Und in diesen Zeiten dieser Verantwortung gerecht zu werden als demokratische Parteien, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir alle gemeinsam zu meistern haben. Und ich nehme ja auch zur Kenntnis, wie Sie sich heute Abend geäußert haben und da auch die Worte anders gewählt haben. Und ich hoffe, dass wir in dem Sinne auch gegenseitig immer im Ansporn gucken, dass wir die besten Konzepte finden für dieses Land, um gut durch diesen sicher schwierigen Winter zu kommen.
Aus meiner Sicht ist das auch angekommen, Frau Mahmoud Ali. Ich würde versuchen, noch mal die letzten Minuten zu nutzen, um die Frage zu stellen, auch an Sie zu stellen. So eine politische Stabilität in einem Land ist ein hohes Gut. Die Krise trifft alle gleichermaßen. Naja. Da scheint es auch Lernkurven bei Mitgliedern der Regierung gegeben haben. Also erstmal die Teuerung trifft. Und darauf möchte ich hinaus, zum Beispiel auch ja Unternehmer. Für wie wichtig halten Sie es, dass man auch A, die Mittelschicht im Land und B, Unternehmer jetzt von Energiekosten, bei Energiekosten hilft, um eben diese politische Stabilität aufrechtzuerhalten?
Enorm wichtig. Das ist enorm wichtig. Natürlich ist es so, dass man ein besonderes Auge haben muss auf diejenigen mit sehr niedrigen Einkommen, also die wirklich ums Überleben kämpfen, die jetzt bei der Tafel anstehen und dann nicht mehr genug Lebensmittel bekommen, weil die Tafeln auch unter Druck sind. Die muss man unbedingt im Blick haben. Aber der Mittelstand ist ja sozusagen das Herz und der Kern unserer Gesellschaft. Da hängen auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Das ist entscheidend, absolut entscheidend.
Und insofern muss man wahrscheinlich gucken, wofür man Geld in die Hand nimmt, weil man kann es ja bekanntlicherweise und bedauerlicherweise nur einmal ausgeben. Robert Habeck will nun den Schutzschirm für die Unternehmen gegen diese drohenden Pleiten größer spannen. Sie haben das eingangs auch nochmal richtig gestellt, dass der Wirtschaftsminister da ja nachgelegt hat. Was bedeutet das ganz konkret? Was soll da genau ganz konkret passieren? Was kann ich morgen, wenn ich zu meinem Schneider um die Ecke gehe, was kann ich dem sagen? Was kann ich mitnehmen aus der Sendung?
Wir haben ja ein Energiekostendämpfungsprogramm mit dem Wort Gewinn Sie bei Scrabble, ja, das für Unternehmen bis jetzt offen war, die in so besonders energieintensiven Bereichen waren, in der sogenannten Kübelliste. Das ist in Europa waren wir damit bis vor kurzem auch nicht alleine, aber zum Beispiel Frankreich hat schon im Juli auch gesagt, wir öffnen diese Hilfen für alle, die eben energieintensiv sind, auch wenn sie nicht in diese Listen fallen, wenn sie nicht besonders groß sind, sondern für alle. Und das war auch Teil des Beschluss ist des Koalitionsausschusses zu sagen, wir öffnen das, wir lassen diese Liste wegfallen und wir erweitern dieses Programm für alle Unternehmen, ob klein oder mittelständisch, die eben energieintensiv sind. Das wird an einer Prozentzahl festgemacht und dann kriegt man dafür auch Hilfen. Und darüber hinaus wird es sicher Angebote geben, noch für jene, die in besonders schwierigen Situationen sind. Und die Details, die werden in aller Kürze vorgestellt. Das kann ich Ihnen zusichern. Und ich bin froh, dass wir da innerhalb der Koalition ja auch eine Einigkeit haben, dass wir diesen Rettungsschirm aufspannen müssen. Und dass wir hier uns auch keine Zeit beilassen, sondern das jetzt sehr zügig umsetzen.
Ich will trotzdem noch einmal nachhaken, weil der Schneider bei mir um die Ecke, der ist kein energieintensives Unternehmen, zumindest soweit ich informiert bin. Aber er hat eine Klientel, das sind Banker, das sind Versicherungsvertreter etc., die ein-, zweimal im Jahr da offensichtlich einen Anzug bestellen, die brechen ihm jetzt sozusagen weg, weil die selber nicht das Geld haben, weil sie, darüber haben wir diskutiert, viel Geld für Energie ausgeben müssen. Also wie kann man dem helfen?
Naja, das ist der Nachfrageschock. Darüber haben wir vom Anfang an gesprochen, dass wir einerseits sicherstellen müssen, dass die Preise sinken und dass wir breit entlasten. Und das machen wir auch. Aber darüber hinaus werden wir auch in einzelnen Branchen dann noch gucken müssen, gibt es noch gezielte Hilfebedarfe. Aber erstmal ist der große Schritt sozusagen weg mit dieser bis jetzt beschränkenden Liste auf alle den Schirm groß spannen. Und das ist auch der richtige Weg. Und dann werden wir sehen, in welchen weiteren Schritten wir mit Blick auf die Nachfrageproblematik nochmal nachlegen müssen. Das ist die große Frage von weiteren Investitionen. Das kurbelt meistens die Nachfrage wieder an, weiteren Hilfepaketen. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass die auch wirken, die Preise senken, gezielt entlasten und den Mittelstand wirklich jetzt den Schutzschirm bieten, den er auch braucht.
Frau Mohamed Ali, der BDI sagt laut Umfrage, dass uns eine Pleitewelle droht. Jetzt ist es ja so, dass die meisten Beschäftigten bei kleinen mittelständischen Unternehmen arbeiten. Also sprich, das mag die Unternehmen gar nicht so wahnsinnig schnell als erstes in dem Sinne treffen, dass sie ihr Geschäft direkt zumachen müssen. Aber die werden möglicherweise gezwungen sein, ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freizustellen. Macht Ihnen das nicht besonders Sorge?
Absolut, natürlich. Also es gibt Erhebungen, die sagen, dass wenn die Preissteigerungen weitergehen, dann müssen wir im nächsten Jahr mit 300.000 zusätzlichen Arbeitslosen rechnen. Das ist gewaltig. Und ich meine, Sie kündigen an, dass da etwas kommt und dass da Schutzschirme kommen. Wie die im Detail aussehen, konnten Sie jetzt heute noch nicht verraten. Ich bin da sehr gespannt, was da konkret kommt, denn es ist dringend notwendig, dass die Arbeitsplätze gesichert werden.
Also es braucht an der Geld verlängert, habe ich vergessen noch zu sagen.
Ja gut, aber das hilft bei Entlassung jetzt auch nur so bedingt. Ne? Also das heißt, es müsste einen Schutzschirm geben für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Ganz klar, das wäre dringend notwendig. Ich bin sehr gespannt, wann diese konkreten Pläne kommen und ob die dann ausreichen. Wir werden das kritisch begleiten.
Zeit für die Schlussfrage. Wie kommen wir durch den Winter? Kommen wir vor allem so durch den Winter, dass nicht die Extremen durch die Situation Aufwind erhalten?
Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam bestehen können. Aber das ist ein Kraftakt. Und ich hoffe, dass wirklich alle demokratischen Parteien dabei mitmachen, den Weg gemeinsam gehen. Wir haben das damals aus der Oppositionszeiten heraus bei Corona auch getan. Wir arbeiten hart. Wir wissen, dass es schwierig ist. Und solange wir als Europäer, als Deutsche, dass wir gemeinsam stehen und uns gegenseitig helfen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir durchkommen und aus diesen Abhängigkeiten rauskommen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer am Ende ihr Land verteidigen können und wir unsere Freiheit weiter genießen können. Am Ende, ich schaue mir immer die Bilder in der Ukraine an und denke, Wahnsinn, was da geleistet wird. Wir leisten auch viel. Es ist auch bei uns schwierig und entsprechend müssen wir bei uns auch helfen. Das ist unsere Aufgabe als deutsche Bundesregierung. Und ich tue täglich alles dafür, dass wir dir gerecht werden.
Frau Mohamed Ali, ich denke, Sie werden das kritisch begleiten. Dann
ja, also vielleicht, wenn ich da auch noch mal einen Satz zu sagen darf. Also es hängt sehr davon ab, ob wirklich diese Entlastungen kommen, ob wirklich, ich sag mal, Unternehmen gestützt werden, Arbeitsplätze gesichert werden. Ansonsten wird es da Proteste geben dazu, damit die, ich sag mal, Regierungsparteien darauf aufmerksam werden, dass das, was bisher geschehen ist, nicht ausreicht.
Ich kann Ihnen versprechen, wir werden das hier in der Sendung und bei Phoenix insgesamt weiter verfolgen. Ihnen beiden hier im Studio herzlichen Dank für das muntere Streitgespräch und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Es folgt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.